Ich glaube, manche verbringen sogar mehr Zeit auf TikTok und Instagram als physisch in der Schulklasse. Und ich glaube, da gibt es so eine Schwere, auch vor dem Hintergrund, dass so viel auf der Welt passiert. Und nie, noch nie war das so nah in den Händen jedes Schülers und jeder Schülerin.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag und willkommen bei Kopfsalat, dem Podcast von Freunde fürs Leben mit mir. Mein Name ist Sven Häusler und diese ist die erste Folge zu einem neuen Thema, nämlich Social Media, das Dressing für den ganzen Kopfsalat. Es geht darum, was die sozialen Medien mit unserer psychischen Gesundheit anrichten. Wer von euch also Instagram nutzt oder X oder TikTok oder Facebook, das ist so eine Website, wo Menschen über 50 abhängen und sich über Nichtigkeiten aufregen oder anderen die Welt erklären, dann wird diese Folge interessant sein für euch. Für die anderen 7 Personen, die all das nicht tun, ist es aber auch interessant. Und Surprise, wie immer habe ich auch dieses Mal wieder Besuch. Yeah! Er ist Sozialunternehmer, Aktivist, Speaker und Moderator und übrigens auch ehemaliger Schauspieler. Er ist unter anderem der Initiator von Projekten wie zum Beispiel dem Bus der Begegnung, dem Demokratiebus und das Tiny House Grundgesetz. Aktuell hat er zusammen mit Johanna Hassun die sogenannten Trialoge an Schulen durchgeführt, beziehungsweise führt sie immer noch durch, um die Kommunikation zum Nahostkonflikt voranzutreiben. Zu dem Thema wird später im Jahr auch ein Buch erscheinen und wir sprechen natürlich darüber. Und er ist noch so vieles mehr. Was genau, das erfahren wir hoffentlich jetzt so hier in den nächsten 3 Stunden. So lange wird ungefähr die Folge gehen.
Nur 3 Stunden?
Nur, ja, diesmal ist eine knappe Version.
Ach so, okay.
Ob er sich zum Beispiel auch als Sinnfluencer bezeichnet, das werden wir eventuell auch erfahren. Es ist alles so aufregend. Herzlich willkommen, Shai Hoffmann.
Ach, vielen Dank. Mensch, Sven, boah, du machst das so gut.
Ja gut, ist alles abgelesen.
Nee, ist wirklich, boah, krass, du bist voll der geborene Radio- und Podcast-Moderator.
Ehrlich?
Ja, voll toll. Ja, richtig positiv. Ich habe ja auch einen Podcast, aber ich kann mir auf jeden Fall 3,5 Scheiben abschneiden.
Das ist
richtig, richtig schön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Das ist ja alles... Ich weiß, du bist sehr eingespannt und so, das ist alles keine Selbstverständlichkeit, dass du dich hierher begibst, dir die Zeit nimmst und uns zur Verfügung stehst. Und
man muss priorisieren.
Das ist wahr.
Bei wichtigen Menschen und bei wichtigen Initiativen und wichtigen Podcasts, da geht man hin.
Du bist so ein Charmeur.
Ja, it's true.
Ja. Bezeichnest du dich als Sinnfluencer?
Oh, nee, eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Also wenn jemand fragt oder ja irgendwie sagt, Shai, du bist Influencer, dann sage ich, naja, wenn du unbedingt mich als Influencer bezeichnen möchtest, dann sag doch lieber Sinfluencer, weil ich versuche irgendwie statt Produkte zu vermarkten, irgendwie meine Projekte zu vermarkten, die den gesellschaftlichen Wandel und Zusammenhalt zum Ziel haben.
Ja, so nehme ich dich auch wahr. Bevor wir jetzt hier gleich einsteigen, ich habe noch eine Frage an dich. Ich frage meinen Besuch hier immer nach einem Highlight der Woche. Ob es so in der zurückliegenden Woche, oder es können auch 10 Tage sein, ob es ein Ereignis gab, wo du dich gerne dran erinnerst, wo du sagst so, ja, das ist mir hängen geblieben, das war ein schöner Moment.
Ja, den gab es tatsächlich, ja. Du hast ja erwähnt, wir sind gerade im Rahmen der Trialoge ganz viel in Deutschland an Schulen unterwegs und das ist in den letzten Monaten ausgelöst durch den Krieg in Israel und Gaza. Der 7. Oktober 2023 ist ein sehr wichtiges Datum für unsere Arbeit zumindest. Ein wichtiges, aber auch trauriges Datum. Und seitdem bin ich eigentlich unentwegt an Schulen gewesen. Und irgendwann habe ich gemerkt, das tut meiner Psyche gerade nicht so richtig gut und musste auf die Stopptaste drücken. Und was wir aber gemacht haben, während der Zeit, in der wir nicht an Schulen waren, war Menschen da draußen zu finden, also Palästinenser und Palästinenserinnen, Juden, Jüdinnen, die sich ausbilden lassen zu Trialogpaten und Patinnen. Das heißt, mit uns zusammen da rausgehen. Und in dieser Woche, am Dienstag, hatten wir tatsächlich Ich weiß, diese Woche ist ja so zeitunbestimmt. Ich weiß gar nicht, wann der Podcast. Also Anfang Juli hatten wir einen Onboarding-Workshop mit ganz vielen PalästinenserInnen und Juden und Jüdinnen. Und ich sag euch, oder sag dir, Sven, ich saß in diesem Kreis, in diesen wunderschönen Räumen. Wir haben den über Kontakt bekommen, diesen Raum. Und da saßen einfach PalästinenserInnen und Juden und Jüdinnen. Und das wirkte wie eine Utopie zu der Zeit. Zu der Zeit, in der gefühlt auch auf Social Media ja diese beiden Parteien als Kriegsparteien gesehen und geframed werden, war in diesem Raum irgendwie so eine ganz, ganz, ganz spezielle Atmosphäre. Und das war so heilsam. Und es hat so gut getan, sich auszutauschen, den Schmerz, die Verzweiflung, die Wut gemeinsam zu besprechen. Und das, das war etwas ganz Besonderes in den letzten, sogar in den letzten Monaten, würde ich sagen.
Wow, was für eine tolle Bestätigung für deine Arbeit oder eure Arbeit. Du hast ja auch ein Team und das.
Ja,
Bestätigung. Naja, so eine Begegnung oder so, ja. so eine Begegnung würde ja nicht zustande kommen, wenn ihr es nicht initiieren würdet oder wenn du nicht dich darum kümmern würdest.
Wahrscheinlich, ja. Aber genau, ich bin super dankbar dafür und das ist so muss das sein. Wir müssen uns die Hände reichen. Wir dürfen uns nicht spalten lassen, denn das probieren schon genug Menschen und genug PolitikerInnen, genug Menschen aus der Zivilgesellschaft, sozusagen Muslime und Jüdinnen und Juden zu spalten und dürfen wir nicht zulassen. Mhm.
Absolut, gebe ich dir total recht. Ich werde jetzt mein Highlight nicht nennen, weil es gegenüber deinem Highlight so dermaßen profan ist, dass ich es gar nicht erzählen mag, sondern wir skippen darüber, obwohl...
Aber ein subjektives, weißt du, ein Highlight für sich selbst ist ein Highlight. Und vielleicht sollte man das auch gar nicht in Relation setzen.
Stimmt, es ist kein Wettbewerb, deswegen habe ich auch gerade so obwohl gesagt, weil eigentlich ist das natürlich auch, weshalb wir diese Rubrik haben, ist ja auch eine Form von Achtsamkeitsübung. Ja. Und wie gesagt, es sieht ein bisschen komisch aus neben deinem Highlight, aber mein Highlight ist Wassermelonsalat als bestes Sommeressen überhaupt. Ja, also Wassermelone, Feta-Käse, Minze und dann, und das ist das allerwichtigste, Zitronenöl drüber. Und das hat auf einer ganz, ganz, ganz anderen Ebene auch etwas Heilsames. So, und manchmal sind es dann die kleinen Dinge. Aber wie gesagt...
Wobei ich natürlich bei der Wassermelone sofort an ein politisches Statement denke.
Bei der Wassermelone? Ah,
ja, das ist ja, das ist ja sozusagen eine Solidarität mit PalästinenserInnen, wird oft als Wassermelonenzeichen in Instagram-Profilen abgebildet.
Ja. Das wusste ich nicht. Wieder was gelernt. Ja. Und dann passt das jetzt auf eine komische Art, ohne dass es intendiert war. Also,
ich finde, es passt.
Okay. Ja. Ich knüpfe da mal an, was du gerade erzählt hast. Hol uns doch mal bitte ein bisschen ins Boot. Also du wurdest geboren, hast ein Gewissen geerbt und konntest ab dem Alter von 5 Jahren nicht mehr tatenlos zusehen, wie die Welt zugrunde geht, sondern hast beschlossen, ich muss mich da reinhängen.
Okay, So ähnlich.
So. Magst du mal so kurz deinen Werdegang umreißen? Weil genau, man wird ja nicht als das geboren, was wir alle so... beruflich oder auch aktivistisch so tun. Wie war das bei dir?
Genau. Ich musste gerade daran denken, wie ich mit 5 war. Ich glaube, ich war die Oberwurst. eigentlich die gleiche Oberwurst, die ich mit 15 oder 16 noch war. Eigentlich noch bis, ich würde sagen, bis 26, 27. Ich bin Berliner. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, in einem sehr behüteten Haushalt. Mit Eltern, die mich geliebt haben, die versucht haben, alles im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten zu ermöglichen. Meine Mutter, also beide Elternteile kommen aus Israel und meine Mutter ist hier nie richtig angekommen, hatte ich das Gefühl, es war immer ein Fuß in Israel. Sie wollte eigentlich immer wieder zurück und aus ökonomischen Gründen, also wirtschaftlichen Gründen, mussten wir dann hier bleiben. Und das hat meine Mutter, glaube ich, sehr zu schaffen gemacht. Und sie ist dann krank geworden, hat, glaube ich, starke Depressionen bekommen, ehrlich gesagt. Aber so als junger Mensch, das reflektierst du nicht so. Mhm. Und Ich habe, ich war ein ganz schlechter Schüler, war froh, aus der Schule zu sein nach der 10. Klasse. Dann habe ich über Konneckis meines Vaters eine Ausbildungsstelle zum Hotelfachmann bekommen. Mhm. Und habe 3,5 Jahre einfach mich richtig knechten lassen im Hotel. Das war eine richtig tolle Erfahrung.
Das können die gut dann, ne?
Ja, das können die richtig, besonders im Hotel. Ja, ja. Das war auf jeden Fall eine sehr spannende Lebenserfahrung, muss ich sagen, weil ich einfach auch gelernt habe, Menschen zu beobachten, Menschen aus aller Herren Länder. Und das war irgendwie auch eine schöne, auch wenn ich mich knechten lassen habe, aber es war eine schöne Erfahrung. Und eigentlich wollte ich aber schon immer singen. Mhm. Aber meine Eltern, ne, wenn man aus so einem Arbeiterhaushalt kommt, dann haben die Eltern kein Gespür dafür, für Kunst, für Kultur, können sich nicht vorstellen, dass das eigene Kind vielleicht mal irgendwie ein Talent auslebt und vielleicht sogar damit Geld verdient. Und nach der Ausbildung hatte ich den Segen meiner Eltern, endlich das zu tun, was ich immer wollte.
Okay, sie waren beruhigt dadurch, dass du eine Sache so schon in der Tasche hattest.
Genau.
Und dann haben sie gesagt, jetzt darfst du ein bisschen experimentieren.
Genau, mhm. Ja. Und dann habe ich mich damals, weiß ich noch, ich weiß nicht, ob ihr noch Fernsehen kennt, lineares Fernsehen, liebe Hörer und Hörerinnen.
Das sind diese großen Kästen,
genau.
Die immer das Wohnzimmer zustellen.
Ja, mhm. Aber die keine Mediathek haben. Mhm. Das heißt, man musste wirklich um 20.15 Uhr Wetten, das anmachen und vorm Fernseher sitzen. Und so war das damals auf Sat 1.
Vor allem, man musste Wetten, das anmachen.
Also man musste...
Entschuldigung, ist da Familie Hoffmann, die haben Wetten, das noch nicht an. Sie müssen das jetzt anmachen.
Genau, wir beobachten sie. Also genau, also man musste, wenn man Wetten, das gucken wollte, musste man sozusagen um 20.15 Uhr vor dem Fernseher sitzen. Und so sah ich eine Werbung von Star Search. Das mhm. war so ein amerikanisches Format und ein Pendant zu Deutschland sucht den Superstar. Mhm.
Castingsendung.
Genau. Und dann habe ich mich da beworben, wollte ja schon immer singen und dann wurde ich tatsächlich genommen. So.
Wow.
Ja.
Die erste deutsche Staffel, oder?
Ja, in der ersten deutschen Staffel war ich erstmal Ersatzkandidat. Das heißt, ich war ein bisschen makaber. Ich stand geschminkt und gestylt mit Mikrofon gefühlt hinter der Bühne und habe darauf gewartet, bis der Act, der eingesetzt ist, umfällt, damit ich im Zweifel bei der Live-Show auf die Bühne hätte rennen können und performen können.
So auf Standby und wow.
Ja. Ja. Ich habe natürlich zugegebenermaßen, ich habe immer nach so Durchfallmitteln gegoogelt, aber damals gab es noch kein Google. Ich bin also nicht so leicht an so Durchfallmittel gekommen. Also hat es nicht geklappt mit dem Einsatz. Aber ich habe mich dann in der zweiten Staffel nochmal beworben. Das heißt, ich war so penetrant. Leute, seid penetrant. Also sympathisch penetrant vielleicht. Und dass die mich dann genommen haben.
Senetrant.
Also, penetrant.
Ja, aber sympathisches Penetrant ist dann Senetrant.
Senetrant.
Neues Wort.
Neues
kreiert.
Wort. Oh yeah.
Bleibt unter uns.
Fast. Und den 1 Million Zuhörerinnen,
ja.
Oder?
Ja.
Okay. Naja, und genau, dann habe ich gesungen und dann bin ich offenbar, wir sitzen hier in einem Raum, wo zum Beispiel auch Echos hier auf dem Regal stehen. Der gehört nicht mir offenbar, sondern dir, lieber Sven. Das hat offenbar nicht geklappt mit den Echos und mit den Plattenverkäufen und mit dem Singen.
Bei mir jetzt. Kleiner Einschub. Ich musste auch erst selber aufhören, Musik zu machen, um Echos zu gewinnen mit meinen Filmen.
Ach krass, okay.
Also manchmal muss man Umwege gehen.
Ja, ja, voll. Ja, das ganze Leben sind Umwege, glaube ich, habe ich das Gefühl.
Außerdem ist die Welt voll unentdeckter Talente und das hat gar nichts zu bedeuten, dass du kein Echo hast oder so.
Ja.
Das sagt nichts über die Qualität deines Gesangs aus.
Ja, oh, danke, dass du das sagst. Auch wenn ihr mich noch nicht singen hören habt.
Ich schon.
Ach, du schon, ja, mhm. Stimmt. Ja, wir kennen uns auch schon länger, muss man sagen. Deswegen war ich so baff, als diese unfassbar großartige Anmoderation kam. Dachte ich, krass, normalerweise bist du auch toll, aber
diese Anmoderation war noch toller.
Genau, Schei, was geht? Genau, also ich habe gesungen, das hat nicht geklappt, aber das war ein Sprungbrett zu Vorabendserien. Dann habe ich bei GZSZ mitgespielt so ein bisschen und so eine kleine Edelkomparsenrolle. Dann bei Verliebt in Berlin, der ersten deutschen Telenovela. Mhm. Dann Verbotene Liebe und dann so ein paar andere Geschichten, die ich gedreht habe. Dann habe ich danach mich entschlossen, nochmal zu studieren, was ganz anderes zu machen. BWL. Und nach dem Studium habe ich den Weg eingeschlagen, den ich eigentlich jetzt nach meinem Studium konsequent verfolge. Ich wurde eigentlich Sozialunternehmen, habe ein eigenes Unternehmen gegründet. Wir haben so fair und nachhaltige Schuhe und Rucksäcke produziert. Und dann veränderte sich meine Arbeit immer mehr dahin, dass ich aktivistischer wurde, meine Projekte aktivistischer wurden. Die Beobachtung, dass der Rechtsruck in der Gesellschaft etwas auch mit unserem Zusammenleben tut, die Angst davor, dass die AfD sich hat 2017 ja in den Bundestag wählen lassen, die haben mich einfach zu diesen Projekten dann geführt, die du ja vorhin angeteasert hast, Bus der Begegnung und anderen Begegnungsprojekten. Das ist so ein kurzer Umriss.
Sagst du, über was für einen Zeitraum sprechen wir da? Wie lange bist du, würdest du sagen, so ja, da habe ich mich dann den gesellschaftsrelevanten Themen angenommen und mich damit beschäftigt?
Ach, gar nicht so lange. Eigentlich hat das begonnen, die Beobachtung hat begonnen, ich würde sagen 2013, 2014, eigentlich mit Ende meines Studiums, wo ich auch intensiv Zeitung gelesen habe, dann 2015 die sogenannte Flüchtlingskrise, furchtbares Wort, ja, dann kam, und das ja anfangs nach einer anfänglichen Euphorie auch in der Gesellschaft ja dann auch umschlug, und das hat mir total Angst gemacht, ehrlich gesagt. Also, und das wurde dann so, das war mein Trigger, mich gesellschaftlich engagieren, eigentlich zu müssen, weil mit diesen Privilegien, die ich habe, hier in Deutschland geboren zu sein, umsonst studieren zu dürfen, vor der Kamera Erfahrung zu sammeln, keine Angst zu haben, vor der Kamera zu stehen, vor Leuten zu sprechen, all das ist ja sozusagen so ein bisschen wie so ein Werkzeugkoffer, der einen fast schon dazu verpflichtet, sich einzumischen in der Gesellschaft.
Kann man das so sehen. Gut, jetzt, also auf jeden Fall hast du keine Berührungsängste mit Öffentlichkeit. Du hast dich auf Bühnen gewagt, du hast dich vor Kameras begeben. Das ist ja meistens dann auch, dass Leute das so verinnerlicht haben, dass sie das eben auch mögen, sich zu exponieren. Wie ist es bei Social Media? Welche Kanäle benutzt du und welche Plattformen benutzt du?
Ich bin bei LinkedIn, das ist so ein Berufsnetzwerk quasi, so professional. Ich bin bei Facebook, wobei da auch nicht mehr so wirklich aktiv. Instagram ist so meine Hauptseite und ich war auf Twitter, beziehungsweise jetzt X, habe mich da aber gänzlich zurückgezogen, weil ich das nicht aushalte, dieses Klima. Und ich habe eine Zeit lang auch TikTok gemacht und da musste ich auch mich zurückziehen, weil mir die ganzen Kommentare und die Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird, mich vollkommen fertig macht. Und ich mich dazu entschlossen habe, mich nur auf Instagram zu fokussieren und dann den Hebel unten poste auch auf Facebook anhabe. Und dann damit hake ich sozusagen Facebook ab für die gefühlt 60-Jährigen plus,
die
auf Facebook verblieben sind.
Ja. Wie viel Screentime hast du so?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich guck nicht, aber ich glaube...
Kriegst du nicht automatisch diese Push-Up-Nachrichten?
Nee, habe ich ausgestellt. Ich habe eine Zeit lang habe ich sie bekommen und dann dachte ich mir so, was, 6 Stunden irgendwie, wie war das? Oder ich glaube irgendwie 12 Stunden die Woche oder sowas auf Social Media. Dachte mir so, krass, 12 Stunden auf Social Media.
Gut, über die ganze Woche verteilt geht ja sogar.
Ja, ich finde das trotzdem viel.
Wenn ich pro Tag war.
Vielleicht war es pro Tag.
Ja, genau, kannst ja mal schätzen und dann nachgucken und so einen Reality-Check machen.
Boah, ich schätze, also ich habe mich jetzt in letzter Zeit, also wir haben ja jetzt so Anfang Juli, ich habe mich jetzt in den letzten 1,5 Wochen habe ich ein bisschen zurückgezogen, was mir auch sehr gut getan hat. Aber ich würde schätzen, vielleicht, wenn ich jetzt gucken würde, ich hätte vielleicht schon am Tag, man ist ja dann auch geneigt, immer zu gucken, ne? So ein bisschen voyeuristisch zu sein. Glaube.
Voll.
Ja. Ich würde schon sagen, so 3-4 Stunden am Tag.
Und wie nutzt du es? Also ist es für dich letztlich eine Kommunikations- und Marketingplattform für deine Projekte? Oder wie siehst du die Nutzung? Du hast BWL studiert? Kennst du dich auch so ein bisschen aus mit Produkten und Vermarktung? Und wenn man jetzt sagt, ne, also klingt so zynisch, aber letztlich ist ja alles, was stattfindet, kann man auch, wenn man BWL liebt, kann man es auch runterbrechen auf ein Produkt. Also du machst Projekte und die willst du kommunizieren. Menschen sollen davon erfahren, die sollen das unterstützen, die sollen darüber reden, damit es Verbreitung findet. Ist es eine reine Marketingplattform für dich, Instagram, oder siehst du es als Dialog?
Ich muss ein bisschen lächeln jetzt, weil ich mich manchmal ertappe, wie ich die Profile meiner Ex-Freundinnen mir anschaue.
Drei Stunden am Tag.
Naja, nicht ganz. Na, 6 Stunden. Nee, aber manchmal interessiert mich das schon, weil es so ein bisschen auch so ein Zurückreisen ist zu dem, was einfach dazu geführt hat, vielleicht auch, wo man heute ist und zu den Menschen, zu denen man geworden ist, die Menschen, mit denen man Kontakt hatte, die Ex-Freundinnen, die man hatte und so. Und das mag ich manchmal auch ganz gerne, zu gucken, was die so machen. Eine ist jetzt eine super Influencerin geworden, die andere hat schon länger nichts mehr gepostet. Aber
sie
normalerweise...
Schon, bist wirklich im Bilde.
Ich bin voll im Bilde, natürlich. Hallo? Ich meine das, was ich sage. Zu deiner Frage. Also ich bezeichne mich jetzt Sozialunternehmer und da geht es darum, dass man natürlich die Projekte, die man initiiert, die Dinge, die man an die Öffentlichkeit lässt, Menschen, egal wen, davon erfahren lässt oder davon in Kenntnis setzt. Und ich habe als Vertiefungsfach in meinem Studium habe ich Marketing und habe mir große Gedanken gemacht, wobei man, glaube ich, im Studium jetzt nicht so viel lernt, ehrlich gesagt. Also das meiste habe ich tatsächlich beim Machen gelernt, so. Und ich versuche meistens die Projekte und die Gedanken, die ich habe, in Geschichten zu gießen. Mhm. Geschichten, die andere Menschen, also die Lesenden, vielleicht dazu bringen, sich damit zu identifizieren und vielleicht ein Stück meines Lebens oder meines Projektlebens mit mir zu reisen auf Social Media. Und ich versuche viel Werbung für die Projekte zu machen, weil natürlich davon abhängt, ob man gesehen wird bei Stiftungen, also bei potenziellen GeldgeberInnen oder bei Bundesministerien. Und das Trialogprojekt hat tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, weil ich glaube, es kam zu einer Zeit, in der es medial auch sehr besprochen wurde, wie emotional es auf Schulhöfen und in Schulklassen wurde. Und wir haben ein ganz konkretes Produkt, wenn man so will, geschnürt. Joanna Hassoun und ich als Jude, sie als Palästinenserin, und haben den Lehrkräften in Deutschland angeboten, hey, ladet uns doch ein in eure Klasse. Und das hat einen Nerv der Zeit getroffen und sogar PolitikerInnen dazu bewegt, uns einzuladen. Wir waren bei Steinmeier, bei der Familienministerin Paus und waren bei vielen anderen Menschen eingeladen, PolitikerInnen. Dunja Hayali hat eine große Spendenaktion für uns gemacht und es geht, glaube ich, mir einmal darum und einmal aber auch darum, ein Stück weit die Menschen auch mitzunehmen in meine Gefühlswelt. Wie geht's mir eigentlich als Jude in der Gesellschaft, bei der Beobachtung, wie über Israel, über Palästina, über Gaza, über Antisemitismus, über Rassismus gesprochen wird. Und das ist ein bunter Mix, würde ich sagen. Guckt einfach vielleicht auf mein Profil gerne.
Das sowieso, genau, das ist allen empfohlen, weil das natürlich eine ebenso gute wie auch wichtige Arbeit ist, die du und Joanna da leisten oder jetzt ja dann auch mit wachsender Unterstützung und Team. Wie kann ich mir das vorstellen? Die private Nutzung Social Media und die berufliche. Erstellst du dir oder ihr euch Redaktionspläne? Werden die Postings geplant, vorgeschrieben? Oder ist das ein organischer Prozess? Und wenn du entscheidest jetzt brennt mir gerade was auf der Seele und ich habe eine Erzählung dazu, ich poste was zu einem Projekt oder nee, jetzt habe ich doch eher wieder Bock, meine Ex-Freundinnen zu stalken. Wie ist so die, funktioniert das in den gleichen 30 Minuten oder verfolgt das einen Plan?
Nee, es verfolgt keinen Plan. Also wir haben eine Trialog-Seite auch, also eine Instagram-Seite. Und für die Content-Erstellung haben wir jemanden sozusagen beauftragt, der das macht oder die das macht. Und meine eigene Seite, die da passiert das ein bisschen so, wie du das beschrieben hast, dass ich mich würde das, glaube ich, wahnsinnig machen, wenn ich einen Content-Plan hätte. Also wenn ich heute weiß, was ich in 2 Wochen poste, das würde mich wahnsinnig unter Druck setzen. Und ich habe so schon Druck, weil ich weiß, dass es für den Algorithmus besser ist, wenn man sehr regelmäßig postet. Aber es ist manchmal so im Leben und gerade wenn man vielleicht auch ein Sozialunternehmen aufbaut, da muss man priorisieren und da muss man dann, weiß ich nicht, eher Mitarbeiter oder Bewerbungsgespräche führen, mit Mitarbeitern zusammensitzen und dann vielleicht das eher priorisieren. Und ich habe ehrlicherweise auch schon länger nichts mehr gepostet. Also ich habe gestern mal wieder was gepostet, seit 8, 9 Tagen. Und das ist ein bisschen so, dass wenn mir irgendwas auf der Seele brennt, wenn ich irgendwas mitteilen möchte, dann tue ich das. Dann versuche ich das aber auch oft auch aus einem Affekt heraus. Weil ich glaube, dass wenn ich das nicht plane, sondern das irgendwie aus einem Momentum kommt, in dem ich wirklich das fühle, was ich fühle und das sozusagen eintippe, dass das irgendwie realer ist.
Mhm. Ja. Okay, total interessant. Hätte ich so tatsächlich nicht mit gerechnet. Also ja, pro Authentizität und natürlich irgendwie auch hat eine andere Aktualität, also wenn ich Wochen im Voraus plane oder so. Aber bei so einer großen, es ist ja eine Art von Abhängigkeit, weil das ist die Kommunikationsplattform für das, was ihr da tut, ne? Also ihr bringt da kein Magazin heraus oder verteilt Flyer oder irgendwie sowas. Gibt's sowas noch? Gedruckte Flyer? Keine Ahnung. So, und das ist interessant zu hören, dass es trotzdem dass durchaus ein Anteil zumindest impulsiv ist und aus einem Gefühl heraus. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du aber auch halt jetzt gerade dich so ein bisschen zurückgezogen hast und ein bisschen reduziert hast. Warum?
Ich habe das Gefühl, dass mich die ganzen Bilder, die ganze Solidaritätswellen von beiden Seiten, also sowohl die pro-israelische Solidaritätsfront als auch die pro-palästinensische Solidaritätsfront, und ich mache jetzt sozusagen auch absichtlich diese beiden Seiten auf, auch wenn ich weiß, dass sie innerhalb ihrer Solidaritätsbewegung auch heterogen sind, habe ich das Gefühl, dass da so oft maximalistische Positionen skandiert werden, die mich überrollen. Und ich habe einfach, ihr müsst euch vorstellen, seit 9 Monaten sind wir unentwegt in Schulklassen unterwegs. Unentwegt stellen wir die eine Frage und viele weitere, aber die eine Frage, wie geht's euch? Und das fühlt sich einfach an wie eine Autobahn, auf der wir auf der Überholspur sind und damit 300 Stundenkilometer einfach ohne mal auf die Raststätte zu fahren, geradeaus rasen. So. Und das alles zusammen mit Social Media, mit den Bildern von Menschen, die leiden, die sterben, die verzweifelt sind, die ihre Liebsten begraben, gleichzeitig Eltern, die um ihre oder Kinder, die um ihre die um ihre Liebsten bangen und hoffen, dass sie als Geiseln freigelassen werden aus dem Gazastreifen, all das, das ist einfach zu viel gerade für mich. Und diese vermeintliche oder diese Pro-Seite, die pro-israelische, pro-palästinensischen Aktivisten, die so maximalistische Positionen formulieren und die auch mit einer Vehemenz posten und auch überhaupt gar nicht irgendwie den Anschein erweckt, auch dass sie sozusagen das Leid der anderen, der jeweils anderen Seite sehen. Und das ist alles, was mich gerade einfach überholt. Oder einholt, besser gesagt. Und ich habe einfach gemerkt, ich will auch nicht in diesem Hamsterrad sein, dieses ständig posten müssen, Und habe mich dann einfach entschieden, einfach ein bisschen Pause zu machen, auch wenn es den Algorithmus wahrscheinlich abkackt. Aber ich glaube, nichts auf der Welt sollte wichtiger sein als die Gesundheit. Mhm. Denn bei den letzten Malen, jetzt im Juni, Ende Juni, war ich das letzte Mal, ich glaube, an 6 Schulen in ganz Deutschland unterwegs und habe Trialoge gemacht. Und ich habe wirklich gemerkt, wie ich mit Herzrasen in diese Schulklasse komme und das sich auch schon körperlich und auch auf meine Psyche schlägt. Und ich bin chronisch krank. Also ich habe eine Niere bekommen 2007 von meinem Vater und meine Krankengeschichte hat einen ganz großen Vorlauf sozusagen. Mit 10 wurde ich das erste Mal operiert und ich habe dann mit Anfang 20 das erste Mal so richtig krasse Angstzustände entwickelt. Habe dann 15 Jahre lang Psychotherapie gemacht und habe versucht zu lernen, wie man mit Ängsten umgeht. Und das ist das erste Mal wieder seit Jahren, dass jetzt Ende Juni diese Angstzustände wieder zurückgekommen sind. Mhm. Und ich glaube, nichts sollte mehr wert sein als die eigene Gesundheit. Und das war für mich so die Notbremse, die ich ziehen musste.
Was machst du aus dem Erlebnis oder hast du daraus schon jetzt Rückschlüsse gezogen, wo du sagst, okay, das ist dann vielleicht an der Zeit, dass die Skills, die ich mir früher angeeignet habe, vielleicht auch mit Hilfe der Therapie, da nochmal Sachen aufzufrischen und zu sagen, das ist eine Situation, wo es gerechtfertigt ist, sich Beistand zu suchen? Oder ist es noch so frisch, dass du sagst, okay, ich fahre erstmal Social Media runter, um wieder ein bisschen klarzukommen? Oder wie gehst du damit um?
Also ich versuche, weniger Termine zu machen, weniger Stress zu haben, weil es korreliert. Also wenn ich Stress habe und das Gefühl habe, auch einen Druck zu haben, performen zu müssen, Vorträge halten zu müssen, dann setzt mich das sozusagen wahnsinnig unter Druck und das erhöht quasi, ihr müsst euch das vorstellen, wie so ein Fass, das vollläuft mit Wasser und manchmal hat man bis zum Rand des Fasses vielleicht noch 15 Zentimeter Kapazität, aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass jetzt aktuell auf jeden Fall was überschwappt und ich versuche sozusagen mit Atemübungen, mit Entspannungsübungen, wenn ich nachts im Bett liege, so ein bisschen dieser Angst zu begegnen. Aber ich merke auch, dass ich manchmal, sobald ich die Augen aufmache, kommt es manchmal einfach. So die Angst vor dem Tag und vor dem vielleicht Dinge nicht meistern zu können. Also vielleicht, wenn ihr selbst Angstzustände habt, manchmal, oder Panikattacken, dann werdet ihr vielleicht dieses Gefühl kennen irgendwie. Und ich versuche dann irgendwie bewusst, mir auch Auszeiten zu nehmen. Heute Vormittag vor diesem Podcast, vor der Podcastaufnahme, war ich zum Beispiel mit einem Freund einen Kaffee trinken. Und das sind dann so richtige Quality-Momente, die ich in den letzten Monaten einfach nicht hatte. Und das ist auf jeden Fall ungesund. Und das sind so Momente, die mich dann so ein bisschen wieder auftanken und mich auch wieder ein bisschen erden und mich auch ein bisschen entspannen.
Ja, gut, dass du dieses Tools jetzt schon mal so ein bisschen kennst. Wie kann ich mir diese Inseln schaffen? Und sehr nachvollziehbar, dass das ja auch eine total krasse Ambivalenz ist. Du hast vorhin, hast du gesagt, die Gunst der Stunde. Also da ist ein Thema, was dir so sehr am Herzen liegt, was dir so wichtig ist, was du transportieren möchtest.
Wofür ich brenne auch.
Genau, wofür du brennst und da hängt immer auch Verbrennen zusammen. Ne? Ja. So und sagst dann auch so, jetzt ist die Aufmerksamkeit da. Jetzt bekommen wir die Möglichkeiten, an die Schulen zu gehen. Die wollen wir natürlich auch nutzen. So, und das ist ja manchmal auch ein Zeitfenster. Wer weiß, ne, manchmal dann tröpfeln so Sachen wieder aus und Themen und oder auch dieses Buch, was jetzt entstanden ist, das ist ja auch, dass du wahrscheinlich gesagt hast, so, nee, es ist schon besser, wenn es nicht nächstes Jahr rauskommt oder in 2 Jahren, sondern jetzt. Wie ist das? Das kann man ja fast reduzieren auf einzelne Posts. Also du hast auch erzählt, wie du als Speaker gebucht wirst. Hat natürlich auch zu tun mit deiner Sichtbarkeit. So, wie nehmen Leute dich wahr? Das heißt, allein dafür musst du auch ein bisschen präsent sein. Das ist ja auch eine Form von Druck, Spürst du das, dass du sagst, hey, eigentlich wäre heute so ein Tag, wo ich mich rausnehmen müsste, wo ich sage, ich treffe einen Freund, ich tanke Energie, ich verbringe Zeit mit mir, ich gönne mir was. Aber eigentlich muss ich auch ein bisschen an mein Auskommen denken. Eigentlich bräuchte ich auch mal wieder
voll
Sichtbarkeit.
Absolut.
So, wie, ja, wie gehst du denn damit um? Ich stell mir das super anstrengend vor.
Ist es auch. Ist es auch. Das ist so wie so ein, schlechtes Gewissen, was so auf deiner rechten Schulter sitzt. Und ich sage extra rechte Schulter und nicht linke Schulter. ja, und die ganze Zeit sagt, ey, du musst was posten, du musst sichtbar sein, du musst wieder in Aufträge kommen. Diese Ambivalenz, ja, ich glaube, die kennt, glaube ich, jeder und jede, der oder die selbstständig ist und die angewiesen ist oder abhängig ist von Aufträgen, irgendwie im Gespräch bleiben. Ja, wie gehe ich damit um? Ey, das ist eine richtig gute Frage. Ich versuche, und das gelingt mir nicht gut, muss ich gestehen, gerade wenn ich darüber nachdenke. Ich versuche, dem nicht nachzugeben, diesem schlechten Gewissen auf meiner rechten Schulter, das sagt, jetzt musst du aber unbedingt ein Video posten oder irgendwie präsent sein. Ich versuche im Hier und Jetzt zu bleiben und einfach mal alles auszuschalten und diesen Moment, und das machen wir einfach auch so gut wie gar nicht mehr, diesen Moment im Hier und Jetzt zu genießen und vielleicht nicht an die Zukunft zu denken und an das, was an Szenarien vielleicht im Leben noch passieren kann. Und wie gesagt, ich bin nicht gut darin, aber ich versuche mir das zumindest einzureden, das zu machen. Und noch einmal ganz kurz, weil du meintest, momentan geht dir so viel an Schulen. Ich muss dazu sagen, das ist ein absolutes Privileg, ne? Dass wir an Schulen kommen. Das ist so etwa der Ort, an dem so vulnerable Menschen, also wir Zugang zu so vulnerable Menschen, und dann besprechen wir auch noch so ein Thema. Das ist so krass auf so vielen Ebenen. Das ist so eine Verantwortung, ja, die mir am Anfang gar nicht bewusst war. Wo ich jetzt andere Bildungseinrichtungen kennenlerne, weiß ich mittlerweile, weil ich davor jetzt nicht unbedingt an Schulen war. Joanna schon, aber ich nicht so sehr. Aber dass wir an Schulen, oder dass wir an Schulen eingeladen werden, das ist nicht selbstverständlich. Das ist richtig krass, voll viele Bildungseinrichtungen, übertrieben gesagt, betteln, um an Schulen zu gehen und dort arbeiten zu können. Und uns wird so viel Vertrauen und ein Vertrauensvorschuss gegeben, dass ich total, also ich bin super dankbar und demütig dafür. Und das ist eine so riesen Verantwortung, weil wir wissen, dass wir gerade auch mit diesem Thema und gerade mit diesen Schülerinnen und Schülern, die so emotional sind, so viel falsch machen könnten. Und wir sicherlich nicht alles richtig machen. Aber das ist ein ganz großes Geschenk. Und das ist super kostbar. Und all das führt auch zu diesem Druck, der sozusagen jetzt gipfelt, habe ich das Gefühl. Oder jetzt im Juli und August, wie gesagt, ich muss die Pausentaste drücken, weil im September das Buch erscheint. Und wahrscheinlich super viele Anfragen kommen. Wir wollen auch im nächsten Schuljahr wieder an Schulen sein. Und dafür brauche ich einfach ein bisschen wieder mehr Kapazitäten.
Das ist ja auch was ich an deiner und an eurer Arbeit so schätze, dass es ist kein Instagram-Aktivismus, sondern du hast immer Projekte, die auch wirklich im Realen physisch stattfinden. So, also du hast immer die, früher war es halt die Bühne und jetzt ist es in der Öffentlichkeit auf eine andere Art, und das hebt dich, finde ich, sehr ab von Menschen, die sicherlich auch immer mit oder in den allermeisten Fällen mit allerbesten Absichten, aber dann doch halt eben reproduzieren oder duplizieren und als Schallverstärker fungieren, was toll ist, was wichtig ist, Dinge rauszutragen in die Welt, aber du initiierst wirklich Dinge, die es vorher nicht gab, und dann kommunizierst du die. Und das ist ein großer Unterschied, finde ich. Und vielleicht eröffnet es dir auch die Möglichkeit zu sagen, okay, dann wird halt eben der Social Media Part runtergefahren, also der Kommunikationsweg mal ein bisschen reduziert, damit letzten Endes das Zurückfahren nicht auf Kosten des eigentlichen Projektes geht, sondern die Kraft bleibt, halt die Begegnungen weiter stattfinden zu lassen und die Trialoge weiter stattfinden zu lassen.
Ja, absolut. So, ja.
Ist ein guter Move, dass du das schon mal halt so weit erkannt hast und gesagt hast, okay, an diesem Punkt hier muss ich auf mich aufpassen. Und wo hast du das gelernt? Die Achtsamkeit für dich selber zu wissen, okay, sonst überschreite ich eine Grenze und dann wird mir anders ein Stopp gesetzt, als dass ich es selbstverantwortlich machen kann.
Ich glaube tatsächlich, man kann nicht sagen, man hat es gelernt. Ich glaube, das ist so ein Prozess, weil sich immer wieder neue Dinge ergeben, auch neue Situationen kommen, auch neue Situationen, die man vielleicht auch gar nicht kannte erstmal, auf die man sich dann irgendwie einstellen muss. Das heißt, es ist ein Lernprozess. Ich würde das eher als Lernprozess sehen und gar nicht sagen, ich habe es gelernt. Ich habe das, glaube ich, tatsächlich, meiner Therapeutin zu verdanken, weil ich konnte sowas mit meiner Familie nicht besprechen. Mhm. Also mein Vater, meine Mutter, die hatten ganz andere Sorgen und ganz andere Themen. Mein Vater musste Geld verdienen, und als Alleinverdiener die Familie durchzubringen. Das heißt, die Kapazitäten, mit ihm zu reflektieren, wie geht's mir, habe ich Ängste, ich weiß noch, nach einer Operation, mit 21 ungefähr, begannen diese krassen Panikattacken. Wirklich, ich dachte, ich werde verrückt. So. Und als 21-Jähriger, checkst ja überhaupt nicht, was mit dir passiert.
Ja.
So, du denkst, du stirbst, so. Das Herz rasen, du denkst, du kriegst einen Herzinfarkt. Mhm. So. Und als ich versucht habe, das meinem Vater zu erklären, der hat das nicht gecheckt. Also der hat nicht nachgefragt, ich meinte zu ihm, Papa, ich glaube, ich muss ins Krankenhaus. Und dann sind wir in das Krankenhaus gegangen, von den Chirurgen, die mich operiert haben, und dann haben die mich durchgecheckt und haben festgestellt, ist alles in Ordnung. Also muss es irgendeinen anderen Ursprung haben. Und ich weiß noch, ich saß in einem Raum und da wurde der psychische oder psychiatrische Dienst gerufen, dieses Krankenhauses. Und die wollten mich da behalten. Und ich habe gesagt, nein, weil ich Angst hatte und das Stigma so groß war, so ich reproduziere jetzt, Triggerwarnung, in die Klapse. Das war für mich so gelabelt wie, und ich hab das, meine Eltern meinten, boah, nee, zum Psychologen, da gehen immer nur die selbst einen Schaden haben. So bin ich groß geworden. Und dann habe ich aber eine ganz, ganz tolle Psychologin gefunden, die mit mir eine Verhaltenstherapie gemacht hat, über 15 Jahre oder länger, und die mir, glaube ich, beigebracht hat, tatsächlich zu hinterfragen, zu reflektieren, nachzudenken, über meine Familie nachzudenken. Und es hat so, so gut getan. Und ich glaube tatsächlich, dass mich das gerettet hat, vielleicht. Vielleicht auch vor Schlimmerem in meinem Leben.
Mega. Wie hast du die gefunden damals? Weil zu der Zeit bei deinen Eltern noch nicht so das Bewusstsein für das Thema da war, hast du dich dann selber auf die Suche begeben oder hast beschlossen, ja, hier gibt's zwar ein Stigma, aber trotzdem, ich will das, ich will mir da Hilfe suchen.
Ich habe mich dagegen entschieden, mich einweisen zu lassen. Und dann haben die mir eine Adresse gegeben von einem Psychiater, der ja erstmal einen durchchecken muss, um dann festzustellen, okay, das hat keine irgendwie nervlichen oder Gehirnströmungsgründe oder irgendwie
keine
sowas.
Neurologischen,
keine neurologischen Gründe. Und als ich bei dem war, der war in Mariendorf irgendwo wirklich an der Walachei, hat er gesagt, bei Ihnen ist neurologisch alles in Ordnung, ich kann Ihnen diese Therapeutin empfehlen. Und dann bin ich da die ersten 10 Mal gewesen und das war ein absoluter Volltreffer. Cool. So. Und das war schon 2002, glaube ich, oder so. Ja, 2001, 2002. Und diese Therapeutin, wir hatten so eine enge Beziehung aufgebaut miteinander, also eine professionelle enge Beziehung, ja, weil sie mich einfach Jahrzehnte begleitet hat. Diese Therapeutin war 2007, als ich eine Niere transplantiert bekam und so Angst hatte auch vor diesem Tag, vor dieser Operation, war die sich nicht zu schade, mich zu besuchen am Tag der Operation, um nach mir zu gucken und mich zu fragen, ob alles in Ordnung ist und so. Und das rechne ich ihr voll hoch an. So, und das hat mir gezeigt, wie wie Menschlichkeit sein kann, wie das klingt so ein bisschen, als würde ich mich verliebt haben in meine Therapeutin. Also auf einer professionellen Art und Weise habe ich das auch getan, weil, wie gesagt, ich glaube, sie hat mir viele, viele Perspektiven und Türen geöffnet in meinem Leben. Und dafür bin ich mega dankbar.
Wie geil, oder? Dass man Menschen in seinem Leben hat, wo man sagt, hey, die Person hat mir echt geholfen zu wachsen, mich zu entwickeln, und die war wichtige Wegbegleiterin. Voll cool.
Ja, und dabei haben wir uns nicht mal geduzt, sondern nur gesiezt. Und
ja, vielleicht gerade deshalb, ne?
Aber genau diese Menschen, glaube ich, Sven, die braucht man im Leben. Genau den Menschen, was heißt braucht man? Aber wenn man solchen Menschen begegnet, ist das oftmals viel mehr wert als so ein Sechser am Lotto. Weil die Menschen in dir vielleicht ganz andere Dinge sehen, als vielleicht die Lehrer und Lehrerinnen in dir gesehen, aber vielleicht auch die Eltern in dir gesehen haben.
Absolut.
Und die liften dich dann und die empowern dich und bestärken dich dann, irgendwie einen Weg zu gehen, von dem du vielleicht dachtest, nee, eigentlich war der vielleicht nicht vorbestimmt für mich.
Ja, also das mit dem Sechser im Lotto müsste ich ausprobieren, um es wirklich direkt vergleichen zu können. Aber ich bin mir sehr sicher, dass du recht hast. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt, das bleibt vielen verwehrt, ne? Also Menschen zu begegnen, von denen man bestärkt wird, von denen man unterstützt wird.
Voll.
Von denen man halt ein bisschen Support bekommt und an die Hand genommen wird oder einfach in schwierigen Momenten einem zur Seite stehen.
Ja.
Total. Auch interessant, was man auch immer wieder vergisst, was du beschrieben hast, wir würden dich gerne gleich hier behalten in der psychiatrischen Abteilung. Das ist alles noch nicht so lange her. Es hat sich in den letzten 10, 20 Jahren wirklich so viel getan im Bewusstsein für psychische Erkrankungen. Das ist halt eben nicht mehr, dass die Eltern nicht mehr sagen, so, nee, in die Klapse gehst du uns nicht. Und das ist gar nicht, ne, das muss gar nicht aus einer Bösartigkeit, sondern aus Unwissen heraus oder so passiert sein, sondern dass sich das Wissen verbreitet und ein Bewusstsein dafür, worüber wir sprechen, wenn wir sagen, psychische Gesundheit, psychische Erkrankungen und ein Wissen über diese Krankheitsbilder existiert. Mhm. Also immer noch viel, viel zu tun.
Ja.
Dafür sind wir ja da, aber es hat sich schon wahnsinnig viel getan.
Danke, dass ihr das macht, übrigens. Ja, das ist so wichtig. Wir merken das auch das, was tatsächlich ganz oft diesen Trialog leitet, sind ja auch diese Bilder, diese unfassbar schrecklichen Bilder, die voller Gewalt sind, voller Leid, voller Blut, voller Krieg, die Schüler und Schülerinnen einfach tagtäglich sehen. Und ich glaube, manche verbringen sogar mehr Zeit auf TikTok und Instagram als physisch in der Schulklasse. Und wie oft, wenn wir fragen, wie geht's Ihnen, wie geht's euch, kommen die dunkelsten Beschreibungen von, ich sehe einen dunklen Tunnel mit keinem Licht am Ende. Und ich glaube, da gibt's so eine Schwere, auch vor dem Hintergrund, dass so viel auf der Welt passiert. Und noch nie, war das so nah in den Händen jedes Schülers und jeder Schülerin. Mhm. Das heißt, sie sehen die Klimakrise, sie sehen den Krieg in der Ukraine, sie sehen den Krieg im Gaza, sie sehen die Inflation, die steigt und die Eltern ihre Wohnung nicht mehr heizen können. Sie sehen die Deportationspläne, die geschmiedet werden und die sie natürlich auch bewegen. Sie sehen, wenn solche Sachen wie in Hanau passieren. Und das ist so nah und das glaube ich, ich glaube, das ist eines der größten Herausforderungen, die wir in Zukunft meistern müssen. Also was Medienbildung angeht, was Resilienz angeht, was mentale Gesundheit angeht. Wie oft stehe ich da und sage, hey, wenn ihr euch ausweglos fühlt, dann gibt es eine Lösung. Da müsst ihr nicht alleine durch. Und dann erzähle ich, dass ich eine Psychotherapie gemacht habe. Dann erzähle ich, dass ich auch Angstzustände hatte und habe. Und ich glaube, das ist leider immer noch ein bisschen, leider immer noch so ein bisschen verpönt und wie sagt man, so
behaftet.
Ja, wir haben so irgendwie so negativ behaftet und so mit Vorurteilen. Aber das müssen wir aufbrechen.
Das ist eine Information, die uns hier auch immer wieder erreicht, dass Panikattacken unter Schülern und Schülerinnen zunehmen. Und in dem Zusammenhang hier der Hinweis, dass auf der Website von Freunde fürs Leben unter frnd.de unter dem Punkt Infos, Workshops, da können sich Lehrkräfte kostenlos ein Workshop zu mentaler Gesundheit herunterladen. Und das gibt explizit vor, wie man eine Unterrichtsstunde gestalten kann und gibt die Materialien an die Hand. Also gerne nutzen, um diesem Thema zu begegnen. Ja. Also ich geb dir recht, dass das genau die Nutzung der sozialen Medien, ich gebe dir total recht, ich sehe das auch so, dass das eine der größten Herausforderungen ist. Es gibt ja auch Zahlen, die das belegen, die sagen, bei jungen Menschen, die mit viel Social Media Nutzung aufwachsen, dass das Risiko einer Depressionserkrankung bis zu 3-mal höher ist. Mhm. Klar, dann gibt es Diskussionen darüber, ist es eine Kausalität oder ist es eine Korrelation? So wie immer bei Studien. Das muss jeder für sich beurteilen, weil alle Studien kann man auch nicht dazu lesen. Ich, nach dem, was ich auch beobachte, im einfach persönlichen Umfeld und so, glaube ich auch, das ist eine der größten Herausforderungen. Ich glaube, womit man immer gut beraten ist, ist einfach junge Menschen beim Heranwachsen, ihnen ein Selbstbewusstsein mitzugeben und die Fähigkeit zu reflektieren, genau wie du es auch beschrieben hast. Und das rüstet dich im Zweifelsfall für alles, was da ist und was auch noch kommt. Mhm. Also und das, egal, ob es Social Media ist oder ob es der komische Typ auf dem Schulhof ist oder was einem auch immer im Leben dann noch begegnet. So, jetzt hast du was mich noch total interessiert bei dir. Jetzt hast du so berichtet von diesem Gefühl von einer, ja, mit durch Social Media, aber auch nicht nur durch Social Media verursachten, das Gefühl der Überlastung. Wow, ich muss mal irgendwie ein bisschen runterfahren. Was du aber auch stark erlebt hast, sind wirklich explizit persönliche Anfeindungen. Mhm. Also man kann sich das vorstellen, wenn man wie du zu diesem Thema postet, dann bekommt man da Reaktionen darauf, die wo es nicht immer sachlich bleibt, sondern wo es dann auch persönlich wird und gegen dich geht. Wie gehst du damit um? Wie grenzt du dich da ab? Du hast vermutlich niemanden, der vorsortiert, der Sachen einfach sagt, das solltest du dir nicht durchlesen, sondern es erreicht dich alles? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, es erreicht mich alles. Ich habe aber mittlerweile verstanden, dass einfach wahnsinnig viele Trolls unterwegs sind, dass wahnsinnig viele Menschen unterwegs sind, die so aus einem Off heraus oder einer vermeintlichen Anonymität heraus irgendwie so rumstänkern. So. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann lass das nicht mehr so an mich ran. Also das geht hier links rein, rechts raus. Was mich fertig macht, sind tatsächlich auf LinkedIn beispielsweise hat tatsächlich ein Kumpel, den ich kenne, aus Deutschland, aus der Schulzeit, auch ein jüdischer ehemaliger Kumpel, muss ich sagen, der dann nach Israel gegangen ist, den ich auch in Israel diverse Male besucht habe, der geht voll auf mich ab. Nennt mich Alibi-Jude und Kapo-Jude und beleidigt mich auf LinkedIn mit seinem Klarnamen und des Arbeitgebers auch, ja, und beleidigt mich da aufs Übelste. Und das geht mir so ein bisschen nah, wobei ich dann auch wieder denke, so, ich finde das ein bisschen Mitleid auch, dass da so viel Hass ist und so viel, und offenbar so ein Bedürfnis, mich zu beleidigen. Und ich würde ihn, weiß ich nicht, ich schicke ihn immer Herzen, so, weil ich glaube, er braucht Liebe. Er muss sozusagen mal PalästinenserInnen begegnen. Wobei ich auch weiß, dass er damals in der Armee sozusagen, da gab es mal drei Siedler, Kinder, die entführt wurden und ermordet wurden. Und das führte dann zu einem großen Krieg. Und er war einer derjenigen, der diese Kinder, diese toten Kinder sozusagen identifizieren musste. Hm. Ja, und ich glaube, das macht was mit dir. Und das, das traumatisiert dich. Und es ist vielleicht immer noch kein Grund, mich Kapo-Jude oder Alibi-Jude zu nennen, ja, und mir irgendwie vorzuwerfen, ich sei bezahlt von den Linken. Aber es erklärt vielleicht, warum dieser Mensch sich so entwickelt hat.
Mhm. So. Und dass alles. Es ein Ventil ist oder irgendein eine Auswirkung von Problemen, ja, die eigentlich anders gelagert sind.
Und wenn ich vielleicht dazu beitrage, dass es ihm dadurch besser geht, dann darf er es machen.
Wow. Das schaffst du dann auch, Herzen zu schicken und ihm Liebe zu senden.
Ja, ich habe oft versucht, auch mit ihm zu diskutieren, aber ich glaube, wir sind da grundauf verschieden. Ja.
Manchmal darf man auch dabei belassen.
Ja.
Also sagen wir so, ganz ehrlich, Beschimpfungen dieser Art kann man ehrlich gesagt durch nichts rechtfertigen in meinen Augen,
ja,
dass du dir die Mühe machst, das herzuleiten und zu sagen, hey, die Ursachen dafür können ganz woanders liegen, das spricht sehr für dich. Und wenn das ein Mittel ist für dich, das dann zu verpacken und dich dann nicht mehr zu belasten, dann Chapeau.
Aber guck mal, Sven, ich glaube, gerade dieses Thema, was wir jetzt beackern, Gaza, Israel, Betroffene, vielleicht auch nicht Betroffene, aber Muslime, die sich sozusagen ihren Glaubensgeschwistern da sehr nah fühlen. Ich glaube, dass alles, was gesagt wird, irgendwo herkommt. Aus einer, ne, wenn wir PalästinenserInnen begegnen, die deren Großeltern vertrieben wurden oder geflüchtet sind und dachten, sie könnten wieder zurückkommen, aber dann sozusagen an der Grenze zu Israel mit ihrem Schlüssel abgelehnt wurden. Ich meine, das macht was. Das macht was über Generationen. Und alles, was gedacht wird und gesagt wird, kommt irgendwo her, hat irgendwo einen Ursprung. Und wenn man bereit ist, sich vielleicht so ein bisschen darauf einzulassen und zu fragen, wo kommt das her? Wie können wir das gemeinsam irgendwie vielleicht nicht heilen, aber wie können wir gemeinsam in die Zukunft gucken? Weil zurückgucken, glaube ich, ist ausweglos. Mhm. So, ne? Die Situation ist verfahren und wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir gemeinsam eine Lösung finden. So. Und das ist der Ansatz. Und
ja. Ich kann auch wirklich nur jeder Person empfehlen, unterhaltet euch mit Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben. Und da spreche ich nicht mal, das müssen nicht die ganz traumatischen Erfahrungen sein, ja, die Flucht vor Krieg oder so. Jeder Mensch, der seinen Lebensort gewechselt hat, oder auch die Eltern oder auch die Großeltern, lasst euch die Lebensgeschichte erzählen von Menschen mit Migrationsgeschichten, ja, um ein bisschen mal andere Perspektiven zu begreifen und genau das, was du beschreibst, mal ein bisschen zu verstehen, woher kommen Haltungen zu Dingen. Es hat immer, ja, genau wie du sagst, es hat immer eine Ursache und ich verstehe auch diese Diskussion dann immer nicht Wirtschaftsflüchtlinge oder Kriegsflüchtlinge. Das ist halt echt, das ist eine da bringt man, versucht man Qualitätsunterschiede reinzubringen in Geschichten, die immer mit Entwurzelung zu tun haben. Und das allein ist schon so begleitend und so lebensprägend, dass ich gar nicht weiß, warum man bei dem einen sagt, das akzeptieren wir nicht und das andere ja oder diese Unterscheidung. Da kann man eine Menge lernen.
Absolut, ja. Begegnungen. Ja, Begegnungen. Das ist, glaube ich, das, was uns zu einer besseren Gesellschaft verhelfen könnte.
Ja, schön, dass du da so stark dran mitarbeitest, dass es mehr solcher Begegnungen gibt, Shai. Da wir hier auch die großen Freunde der positiven Erzählung sind, vielleicht können wir hier noch so einen Bogen machen. Was ist deine Vision? Was ist dein Tipp für einen gesunden Umgang mit Social Media? Weil, wo wir jetzt wenig drüber gesprochen haben, ist, dass ja Social Media auch ganz viel tolle Sachen hat.
Absolut,
das ist total inspirierend. Man kann Kontakt halten zu Menschen, wo man sonst nicht Anteil haben könnte an deren Leben. Und es ist Austausch und es ist Kommunikation. sagen wir mal so, in meiner Wahrnehmung ist es weniger Dialog, sondern halt irgendwie immer sehr, sehr einseitig. Aber es hat definitiv auch ganz viel Schönes.
Ja.
Und es hat ganz viel Zerstörerisches und Toxisches. Wo würdest du sagen, was kannst du Leuten mit auf den Weg geben, wie man dafür sorgt, dass die toxischen Seiten möglichst klein sind?
Also ich glaube, erstmal herausfinden, was für jeden selbst oder jede selbst toxisch ist. So, also wenn du einer Fitness-Influencerin oder einem Fitness-Influencer folgst, der sich vollpumpt mit Proteinen und ungesundem Zeug, oder einer Fitness-Influencerin, die irgendwie nur noch aus Haut und Knochen besteht, zum Beispiel, ja, also jetzt sehr plakativ, dann wird dir das vielleicht nicht gut tun, weil du dich sozusagen diesem Vorbild bedienst und dann trainieren gehst, also abmagerst und so. Das heißt, für sich selbst erstmal sozusagen zu überlegen, was erzeugt denn in mir, wenn ich Social Media konsumiere, eigentlich ein positives Gefühl? Also erstmal diese Reflexion anstellen, sozusagen erstmal diese eigene Überlegung, was einen denn gut tut, wofür man brennt. Und dann würde ich sagen, sprecht da mit euren Freunden und Freundinnen drüber. Also ich glaube, in einem Austausch im echten Leben über Inhalte von Social Media zu sprechen, rückt sozusagen auch das, was der vermeintliche Monolog ist, ja, den du gerade beschreibst, weil es einfach oft nicht ein Dialog ist, rückt diesen Monolog wieder so in die Mitte des Lebens. Mhm. So. Und durch das Besprechen mit den Freunden hast du nochmal so einen kleinen Reality-Check, den du machen kannst irgendwie. Und dann rate ich natürlich gerade, was ich meine, wir arbeiten viel zu Israel, Palästina, zu Krieg. Allein die Erkenntnis vielleicht zu akzeptieren, dass Propaganda Krieg leitet, ja, und nicht nur sozusagen in den klassischen Medien wie im Fernsehen, sondern längst Kriege hybrid geführt werden, nämlich vor allen Dingen auf Social Media und von beiden Seiten, also sowohl vom israelischen Militär als auch von der Hamas. Alles, was man konsumiert, was mit Krieg zu tun hat, was mit starken Bildern, die eine starke Emotion hervorrufen, erstmal zu reflektieren und zu hinterfragen. Sie zwar zu konsumieren, aber immer mit einem kritischen Blick und mit einem, vielleicht nochmal mit einer Quellenkritik oder Quellenprüfung, ob das denn wirklich passiert ist und ob das wirklich an dem Ort passiert ist, weil da wird so viel Blödsinn, so viel Lügen verbreitet, um eben genau das zu herauszukitzeln, nämlich Emotionen, weil das ist das, was Meta und was alle Plattformen wollen. Mhm. Sie wollen emotionalisierte User und Userinnen. Und wenn wir uns nicht so sehr emotionalisieren lassen, dann wird es uns, glaube ich, allen besser gehen. Und die großen Plattformen, die werden vielleicht ein bisschen ärmer. Mhm.
Ja. Ich habe einen ganz ähnlichen Tipp, weil ich habe gemerkt, ich habe manchmal Phasen, wo ich einfach nicht dazu komme, Social Media zu konsumieren. Ja, also ne, wenn du sehr eingebunden bist und oft macht man ja, keine Ahnung, du hast irgendwo, du wartest 2 Minuten auf irgendwas, klar, gucke ich mal bei Insta rein. Mhm. So, wenn ich so eingebunden bin, dass ich dazu nicht komme, ist es teilweise tagelang oder auch mal eine ganze Woche. Und ich würde mal den Tipp geben, zieht's mal durch. Mal eine Woche lang weglassen und sich dann fragen, was vermisse ich? Mhm. Was bleibt übrig von diesem Erlebnis?
Guter Tipp.
So, also was hat mir jetzt gefehlt?
Ja.
So, ach Mensch, schade, ich habe jetzt irgendwie lange nichts von meiner besten Freundin, von einem Freund gehört oder ich folge der und der Band oder der Fotograf, boah, das gibt mir ein gutes Gefühl, die Fotos zu zeigen, sondern wirklich zu überlegen, was fehlt mir jetzt, was vermisse ich? Mhm. Und das geht so ein bisschen in die Kerbe, was du gesagt hast, nämlich was sind die guten Sachen, das erstmal rauszufinden und was sind die negativen und das auszusortieren.
Ja.
So, und vielleicht stellt man fest, einmal die Woche reingucken reicht auch.
Ja.
Wer weiß.
Vielleicht auch mal so testweise mal löschen die App. Hilft ja auch manchmal.
Machen auch viele mittlerweile, ja. Einfach mal eine Zeit lang löschen. Ja. Ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr das gemacht habt und welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Entweder an kopfsalat@frnd.de oder bei Instagram. Schei, zum Abschluss haben wir immer noch einen Song für unsere Playlist. Es gibt eine Kopfsalat-Songs-Playlist auf Spotify. Und da packen wir Songs drauf, die Spaß machen, die motivieren, die aufbauen, die einem gut tun. Hast du einen Song, wo du sagst, ey, das ist der Song, wenn ich irgendwo rauskomme oder wenn ich Energie tanken muss beispielsweise? Ich brauche irgendwas, was mich aufbaut. Hast du sowas?
Ja, also einige sehr gute Freunde von mir und einige, die vielleicht damals mich bei Star Search gesehen haben, werden wissen, dass ich ein großer Justin Timberlake-Fan bin. Und der ist jetzt gerade auf Tour mit seiner Everything I Thought It Was Album. Und da gehe ich übrigens auch hin. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und der hat einen Song, No Angels heißt der. Und der macht echt gute Laune. Das ist so ein Dance-Song mit einer coolen Bassline. Genau, ich weiß, Sven, du liebst Musik. Du liebst auch funky Musik.
Ja, Justin Timberlake ist der kann gute Basslines, total.
Ja, total. So. Ja.
Und No Angels heißt der Song. Ja. So wie die Band, die ist nicht mehr.
Genau.
Doch, die gibt's
noch. Also minus eins quasi, zu viert sind die jetzt.
Ja. Oder Vanessa.
Korrekt.
Ich bin im Bilde.
Ja.
Ja, geil, kommt auf die Playlist. Ich packe auch noch einen drauf. Und zwar, weil es so schön zum Thema passt. So eine meiner wirklich absoluten Lieblingskünstlerinnen, Noga Eres. Aus Israel.
Ja, kenne ich.
Und die hat einen Song Views. Ist nicht mehr brandneu, aber da geht es genau um Klicks kaufen, um dann Aufmerksamkeit zu bekommen. Also es passt ein bisschen hier zum Thema. Und ehrlich gesagt, weißt du, was ich mir heute erlaube? Ich gönne mir heute, ich packe noch einen zweiten Song drauf, was ich eigentlich nicht darf, aber ich mache das einfach. Es gibt nämlich zum ähnlichen Thema, gibt es von Haiti, gibt es auch einen neuen Song und der heißt Sweet. Und sie beschreibt darin, wie Rapper halt künstlich Beef erzeugen oder sich dann wieder vertragen, um Klicks zu bekommen. Und sie sagt dann halt eben darin, wie die das so machen, ist schon fast wieder Sweet. So, und das ist einfach cool. Ein super lustiger Text. Und ich mag Haiti sowieso sehr gern.
Wollen wir den Abschluss dieses Podcasts vielleicht auch so machen, dass wir so Beef miteinander haben und dann uns vertragen? Oder lieber
nicht? Gefällt dir das nicht, wie ich das mache hier, oder?
Nein, natürlich nicht.
Naja, kam ein bisschen aggressiv gerade.
Guck mal, ja, lass es doch irgendwie vielleicht mit anderen machen.
Ey, Scheib, es war bis hierher so schön. Wieso zerstörst du jetzt? Nee, ich lieb dich trotzdem.
Ja, ich dich auch.
Wir vertragen.
Ja, wir vertragen uns. Okay. Komm, wir umarmen uns. Das Mikrofon in der Mitte.
Das ging schnell.
Das ging schnell. Ja.
Schnell Beef. Schnell wieder.
Genau. Beefy, quasi.
Eine vegan Beefy.
Genau.
Scheib, so schön, dass du hier warst. Vielen Dank dafür. Euch allen großen Dank fürs Zuhören. Wie immer, wenn euch dieser Podcast gefällt, und natürlich gefällt euch der, wie sollte er euch nicht gefallen, abonniert ihn, empfiehlt ihn weiter, erzählt fremden Personen in der Supermarktkette davon und folgt auch gerne unserem Instagram-Account Freunde fürs Leben. Schaut euch auf YouTube oder unter frnd.tv unsere anderen Talk-Formate an. Denkt immer daran, reden kann helfen, und wenn ihr weitere Hilfsangebote braucht, dann findet ihr da diverse Anlaufstellen unter frnd.de. Uns beiden bleibt jetzt eigentlich nur noch eins zu sagen, nämlich tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bar Talk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid. Aber auch über Lebensfreude, Inspiration und die Reise zu sich selbst. Bar Talk gibt's überall, wo es Podcasts gibt, und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal. Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.